Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um TikTok, ihr wisst, eine meiner Lieblingsplattformen, und einen richtig geilen Gast gibt es dazu. Marius Bingener ist zu Gast, der ist Teamlead Content Development bei About You und einer der klugen Köpfe, die hinter der TikTok-Strategie von About You stecken. Worüber wir im Detail reden, das verrate ich euch gleich. Jetzt erstmal der Presenter der aktuellen Episode. Bevor wir in die aktuelle Episode starten, hier unser Supporter, das ist wieder Storyblog. Storyblog, das wisst ihr aus den letzten Episoden schon, die bauen ein richtig cooles Headless CMS. Warum ist sowas sinnvoll? Damit bist du deutlich flexibler, ob als Entwickler oder als Redakteur. Wenn du mit einem traditionellen CMS arbeitest, weißt du, dass du da eine sehr enge Verbindung zwischen Front- und Backend hast. Und das wird dann uncool, wenn du auf mehreren Plattformen gleichzeitig unterwegs bist. Warum? Weil du musst lokal dann immer deinen Content anpassen. Dieses Problem löst für dich Storyblog mit ihrem Headless CMS. Ihr Ziel war es, das weltweit erste Headless CMS zu bauen, was sowohl für Entwickler als auch für Business-Anwender funktioniert. Und das tut es sehr gut. Über 53.000 zufriedene Kunden haben die schon. Richtig coole Brands arbeiten damit, wie Adidas, Marley Spoon, Deliveroo oder Decathlon. Was machen die damit? Die nehmen das Headless CMS von Storyblog, nehmen dann zum Beispiel Content von ihrer Website und der wird dann gestreamt in den Online-Shop, in die Apps, oder der gleiche Content geht dann zu Twitter, WeChat oder wird ein Alexa-Skill. Wie funktioniert das? Über eine API. Damit kannst du dann nämlich den Content über jede beliebige Plattform streamen, ohne die Inhalte mehrfach verwalten zu müssen. Wie ich finde, ein richtig cooler Mehrwert, und das kannst du dir kostenlos mal angucken und ausprobieren. Denn Storyblog schenkt dir 3 Monate lang Premium-Zugang, wenn du OMR Education Podcast hörst. Was musst du dafür tun? Eigentlich nicht viel. Geh einfach mal auf storyblog.com/OMR. Storyblog schreibt man ohne CK, nur mit K hinten. Und dann hol dir mal 3 Monate lang den Premium-Zugang für dein Headless CMS-System. Ich find's cool, dass Marius zugesagt hat. Denn wenn mich jemand fragt, wer macht einen richtig coolen Job als Brand auf TikTok, dem empfehle ich den Account von About You. Warum? Die haben eine richtig clevere Strategie. Die erklärt uns Marius hier gleich im Detail und da könnt ihr euch eine Menge abschauen. Was ich besonders krass fand, ist, wie die ihre Creator-Strategie aufgebaut haben, wie die ihren organischen Content nutzen und den Paid verlängern. Und mal wieder bei About You, da steckt ein Modell hinter, das erklärt er 1:1 und vor allem auch, warum es Sinn für euch macht, als Brand auf TikTok durchzustarten. Das macht es nämlich, wenn man sich allein mal das Account-Wachstum anguckt. Stand heute sind die bei 286.000 Followern bei TikTok. Ich weiß, es ist nicht die Kern-KPI, die da wichtig ist, und es geht da um die Views. Aber zum Vergleich, der Instagram-Account von About You, der hat 445.000 Abonnenten bzw. Follower. Man sieht also, der TikTok-Account sitzt dem bei Insta ganz gut im Nacken. Das erklärt auch, warum dieser Kanal so wichtig ist. Genug der Vorworte, jetzt mitten rein in die Episode mit Marius. Moin Marius, schön, dass du da bist.
Moin Rolf, danke, dass ich da sein darf.
Richtig cool, das ist meine erste Live-Aufzeichnung, also dass wir sitzen uns hier in der OMR-Podcast-Kabine face-to-face, 1:1 gegenüber. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, das letzte Mal, die letzte Live-Aufnahme war vor 1,5 oder 2 Jahren. Ich bin mal gespannt, wie das heute so wird, und noch gespannter bin ich, was du uns gleich alles über TikTok erzählst. Wir wollen aber auch, wenn wir uns hier live sehen, mit der guten alten OMR-Education-Podcast-Tradition nicht brechen. Sag doch mal, wer du bist, was du da machst und warum es einfach eine saugute Idee ist, mit dir über das Thema TikTok zu reden.
Ich bin Marius Bingener, arbeite bei About You und leite dort das Content Development Team. Und wir haben unseren TikTok-Account aufgebaut und entwickeln den strategisch immer noch weiter.
Du warst ja auch einer der Autoren von unserem TikTok-Report, den wir geschrieben haben. Das hatte einen ganz einfachen Grund, weil ihr die erste Influencer-Werbung auf TikTok gemacht habt, die bei mir funktioniert hat, die ich nämlich nicht als Werbung sofort identifiziert habe, sondern ich bin da drin hängen geblieben, und das fand ich so geil, dass wir einfach mal gesagt haben, ihr macht da einen mega guten Job. Lasst uns da mal zusammenarbeiten und mal so hinter die Kulissen gucken. Das wollen wir heute auch auf der Tonspur machen. Und wir gehen jetzt ja einfach mal euren Account so ein bisschen durch. Aber sag uns doch erstmal, warum sollte man als Brand unbedingt auf TikTok unterwegs sein? Was macht die Plattform so wertvoll?
Also, ich glaube, als erstes, das hast du eben im Vorgespräch auch schon erwähnt, macht es saumäßig Bock, auf TikTok unterwegs zu sein als Marke. Man kann sich da wirklich frei ausleben. Man hat irgendwie eine geringere Konkurrenz als auf anderen Plattformen. Du hast günstige Preise, wenn du Werbung aussteuerst, und du erreichst halt auch mal 5 Millionen Menschen, die du auf anderen Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram aktuell nicht erreichst.
Also ist dieser Reichweitenvorteil immer noch so groß.
Ja, also du hast halt auch einfach eine Zielgruppe, die weder bei Facebook aktiv ist, noch bei Instagram aktiv ist, die du sonst vielleicht noch bei YouTube bekommst, wo du aber dann natürlich viel höhere Preise bezahlst, um die zu erreichen. Genau, das ist für uns halt auch mit ausschlaggebend einfach.
Kannst du was zu Preisen erzählen? Also wie die sich so entwickelt haben? Ist das teurer geworden jetzt in letzter Zeit, weil mehr auf die Plattform gegangen sind?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, die Ad-Products, die TikTok baut, sind natürlich immer advanceder geworden über die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und je mehr Leute auf der Plattform werben, desto höher gehen die Preise natürlich auch. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit allen anderen Plattformen, wie sie in der Early Stage sich entwickelt haben. Preislich kann man das bei TikTok auch vergleichen. Aber man hat natürlich immer noch einen großen Preisvorteil gegenüber den anderen Plattformen.
Lass uns das dann gerne nochmal in eurem konkreten Case besprechen. Also wie da Reichweiten sind, wie da Preise sind und wie sich das so entwickelt hat mit der Zeit. Wir springen jetzt mal zurück in den April 2020. Da habt ihr nämlich eure erste Ad-Kampagne auf TikTok geschaltet und habt so ein paar Tests gefahren.
Yes.
Erzählt doch mal, warum ihr euch zu dem Zeitpunkt dazu entschieden habt, auf die Plattform zu gehen und was da jetzt so rückblickend aus deiner Sicht so Learnings sind, die ihr da gesammelt habt.
Gerne. Also, April 2020 war vielleicht so als kleiner Reminder der Start der Pandemie. Alle waren auf einmal auf TikTok. Alle großen Influencer haben auf Instagram gesagt, hey, folgt mir jetzt auch auf TikTok. Die ersten TikTok-Videos sind auch auf anderen Plattformen aufgetaucht. Da waren wir schon so zwei Monate aktiv, würde ich sagen, und haben einfach mal probiert, haben uns mal angeguckt, was sind die Trends, was könnten wir da machen. Alles sehr stiefmütterlich, würde ich sagen. So, ne? Immer wie wenn eine neue Plattform aufkommt, wir gucken uns das mal an, wir machen das mal mit. Und dann war es aber so, dass wir gesagt haben, hey, wir hatten eine Kampagne mit Lena Gerke, die macht ja eine Kollektion bei uns, hat eine eigene Marke mit uns zusammen. Und dort haben wir dann am Set ein Video aufgenommen. Der Werbespot war so ein Tanzwerbespot. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere den noch im Kopf. Auf jeden Fall hatten wir, okay, perfekt, Tanz, große Persönlichkeit, Match für TikTok. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier sagen können, okay, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und probieren einfach mal aus. Haben dann da, glaube ich, das erste Mal knapp 20.000 Euro für eine Kampagne in die Hand genommen. Hatten die auch, den Call to Action war da, dass wir Follower gewinnen. Und haben da dann die ersten, ich glaube, 15, 16, 17.000 Follower auf den Account bekommen. Als wir dann die Kommentare gescannt haben, also war erstmal im Nachhinein war es erstmal ein Erfolg, weil wir die ersten Follower aufgebaut haben. Als wir dann aber die Kommentare gescannt haben, war so, hey, ein paar Leute kennen Lena Gerke nicht. So. Das ist halt irgendwie in unserem Universum irgendwie so, hey, so ist halt ne, irgendwie A-Celebrity ja. In Deutschland. Aber halt die Kids teilweise, die hat nicht in ihrem Universum stattgefunden. Irgendwie so.
Auf Insta eigentlich ein Selbstgänger.
Oder? Auf Insta ein Selbstgänger, so. Aber das war so der erste Hinweis, dass man sagt, oh, hey, okay, dann müssen wir uns vielleicht auch mit der Auswahl der Talents ein bisschen umorientieren und vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten, die halt ihre Reichweite wirklich auf TikTok haben.
Also ihr habt dann da einfach, damit ich das verstehe, ein organisches Video aufgenommen, also einfach und habt das dann mit den damaligen Ad-Produkten von TikTok verlängert mit 20k als Budget.
Genau, richtig. Hm? Ja, das war ein Reservation-Booking. One Day Max heißt das Produkt, wird das Video an vierter Stelle auf der For You-Page angezeigt. Also relativ prominentes Placement.
Und das hat euch dann automatisch, also darüber habt ihr dann organisch Follower aufgebaut, die dann über dieses Video kamen und dann in den About You-Account.
Genau, richtig, ja. Okay.
Wie ging das dann weiter?
Wir haben dann einfach weiter rumprobiert. Wir haben geschaut, was für Trends auf der Plattform sind. Wir haben dann sukzessive auch die Plattform gescannt und geschaut, so hey, mit wem wollen wir denn zusammenarbeiten? Können ja auch nicht jetzt einfach nur alle paar Monate irgendwie einen Leuchtturm irgendwie raushauen, sondern haben dann wirklich geschaut, so hey, wer sind die Creator, die vielleicht zur Marke passen, die noch nicht so groß sind vielleicht auch, aber die Plattform auch ein bisschen verstehen und haben dann uns so ein Cast, würde ich mal sagen, aufgebaut von fünf Creatern, die jeweils ein Video pro Woche eingereicht haben, wo wir eigentlich nur einen Rahmen gesetzt haben, wo wir gesagt haben, hey, das ist das Thema, keine Ahnung, Sneaker, such dir mal Sneaker bei uns im Shop aus und mach doch mal ein Video irgendwie. So, und damit haben wir dann quasi unseren organischen Content aufgebaut. Da hatten wir dann quasi fünf Videos die Woche von fünf verschiedenen Creatern und konnten die dann einfach immer bei uns auf dem Account platzieren.
Wie habt ihr die ausgesucht? Also hast du dann den geilsten Job der Welt, weil du 8-12 Stunden lang auf TikTok abhängen durftest, um zu gucken, was
da passiert? Ja, da muss ich auf jeden Fall auch Kudos ans Team irgendwie geben, weil in der Zeit halt wirklich alle einfach ununterbrochen auf der Plattform abgehangen haben. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Tipp, wie wenn man jetzt sagt, so hey, wir wollen auf TikTok anfangen, so hey, ihr müsst auf der Plattform sein. So, es funktioniert nicht, bei euch auch die besten Artikel über das Thema zu lesen. Man muss wirklich auf der Plattform unterwegs sein, um da sich ein bisschen Verständnis für anzueignen.
Wie habt ihr die denn ausgesucht, wenn das 5 Leute waren? Also habt ihr da auf, ich sag mal, Diversität geachtet, auf Zielgruppe, auf Thema?
Voll. Ja, also wir haben erstmal ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlich und weiblich, so wie unsere Kunden auch ungefähr verteilt sind, also ungefähr 80-20, ne? Also 4 weibliche Creator, einen männlichen Creator. Haben dann geschaut, dass der Style vor allen Dingen ein bisschen divers ist, ne? Weil wir auch, ne, in unserer Markenbotschaft ist der eh immer about you, so dass wir ja dann verschiedene Styling-Optionen sozusagen haben und haben dann einfach geschaut, dass es auch Creator sind, die wir langfristig im Budget unterkriegen. Ne? Du musst dir vorstellen, da als wir gerade angefangen haben, war das Budget jetzt noch nicht so riesengroß, es war für uns so die neue Plattform noch und haben dann geschaut, dass wir da Creator haben, die ja vielleicht maximal so 30.000 Follower haben, also die selbst noch nicht so riesengroß sind auf der Plattform, die man irgendwie für einen guten Deal, einen langfristigen Partnerschaft irgendwie mit eintüten kann.
Und was kostete sowas damals?
Also wir haben ganz unterschiedlich, ne? Wir haben auch einen Creator, der hatte 1.500 Follower. Wir haben immer gesagt, boah, die Videos sind so heftig, lass mal was mit dem machen. Ich würde mal sagen, wenn man so irgendwie so 300 bis 500 Euro pro Video einplant, dann kriegt man da schon wirklich guten Content.
Ist das heute auch noch so oder haben sich da die Preise echt verändert?
Nee, das kann man heute auch noch so machen.
Ja, auch noch ganz günstig so im Vergleich zu anderen Plattformen.
Finde ich auch, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was es kostet, wenn man selbst produziert, ne?
Ja.
So, also wenn man da ein komplettes Studio mietet und komplette Produktionscrew dahinstellt und so. Und im Endeffekt wissen die Creator eh besser als jeder Producer, als jeder Kreative, was gerade auf der Plattform angesagt ist. So. Und auch dieser Look, den du einfach mit deinem Handy selbst erzielst, wenn du aufzeichnest, so, da kannst du mit der Kamera abhauen. So. Das interessiert keinen dann auf der Plattform, ist nicht mehr nativ.
Und vor allem auch die Reichweiten, die du ja eben ansprachst. Also du hast ja manchmal so einen Lucky Shot einfach dabei, eben halt bei so einem Video, mit dem man dann ja selbst in der Rotation halt irgendwie sieht und sagt, ey krass, guck mal, war sein drittes Video und der hat jetzt wirklich Millionen von Views eben halt auf diesem Content. Das ist für 300 bis 500 Euro dann ein recht spannender TKP, wenn man sich das
voll, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, man kann auch, was man halt auch wirklich gut bei TikTok sehen kann, ist halt wirklich durch die View-Zahlen, wie gut ist denn der Content eigentlich? So, ne? Das fällt halt bei anderen Plattformen, finde ich, ein bisschen schwieriger, aber hier lügen die Zahlen halt dann nicht. Ne? Du siehst, wie viele Aufrufe das Ding hat, du siehst, wie viele Follower der hat und wenn auf die meisten Videos irgendwie die Followerzahlen übersteigst, dann kannst du schon sagen, okay, der Content, der scheint auf jeden Fall gut zur Plattform zu passen.
Wo du gerade so interne Reportings und KPIs halt irgendwie ansprichst, was kann ich dann noch sehen, wenn ich als Brand einen TikTok-Account habe bei den Videos? Also wie oft die Follower, klar, Followerwachstum, dann wie oft das Video angezeigt worden ist, das steht ja auch drunter, was kann ich noch sehen?
Du kannst dir, was für uns immer am wichtigsten ist so die View-Duration, also wie lang schauen, wie viele Leute sich ein Video an. Das ist für uns eigentlich immer das wichtigste Indiz. Also wenn ich jetzt von organischem Content spreche, dann ist das für uns eigentlich immer das, wo wir sagen, hey, okay, das war wirklich wertvoll oder das war nicht so wertvoll. Dann das Engagement, ne? Wie viele Leute haben mit dem Video interagiert, wie viele Leute haben es auch geteilt. Das sind so für uns eigentlich die wichtigsten Zahlen.
Mhm. Und um nochmal zurückzukommen auf eure Creator-Strategie, dann hatten die also dieses, das war komplett organisch, oder? Also
genau.
Dann also 5 Videos die Woche von 5 verschiedenen Creatoren, Montag bis Freitag.
Genau.
Oder habt ihr das auch am Wochenende gespielt?
Auch am Wochenende gespielt. Da war so ein bisschen immer, wie es reinkam. Das war am Anfang noch ein bisschen Wilder Westen.
Was das Trello-Board so hergab.
Ja. Genau. genau, ich habe jetzt aus der organischen Content-Perspektive gesprochen. Ja. Parallel haben natürlich auch die Kollegen aus dem Performance-Marketing angefangen, ihre ersten Tests zu machen. Die haben quasi eigentlich auch unsere Videos bekommen und haben die einfach in verschiedene Adsets reingeworfen und haben getestet, haben die gegeneinander getestet, was funktioniert gut, welche Produkte gibt es, welche Targets gibt's und haben aber auch damals noch Ads für andere Plattformen einfach mal in die Rotation da bei denen reingeschmissen und haben da auch so ihre ersten Learnings gesammelt so und haben quasi parallel zu uns versucht, da herauszufinden, wie die Plattform überhaupt funktioniert.
Echt spannend, dass ihr damit mit diesem Influencer- oder Creator-Content dann ja irgendwie in diesem Ad-Programm gearbeitet habt. Gingen die Sachen dann auf immer euren Account auf die Videos oder habt ihr da schon dann, sofern das damals schon möglich war, immer halt ein Exzellenzprodukt verlinkt?
Ja, was? Also wir haben auch versucht, mal Conversions beziehungsweise Traffic zu erzielen, aber sehr, sehr schwierig. Ja. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, sehr, sehr schwierig.
Habt ihr auch mal dieses klassische Influencer-Marketing damals schon ausprobiert, so mit irgendwie hier mit Gutscheincodes oder ähnlichen, wie das funktioniert?
Ja, also was wir am Anfang im klassischen Influencer-Marketing probiert haben, ist unseren Haul, der bei Instagram sehr gut funktioniert. Für alle, die nicht wissen, was das ist, der Haul ist vom klassischen Beutezug übersetzt, wo Influencer zeigen, was sie bei About You erbeutet haben, also was sie gerade eingekauft haben und ihren Followern zeigen, hey, hier dieses Piece, ich trage diese Größe und halt wirklich ein bisschen wie eine Kaufberatung eigentlich und zeigen, was sie gekauft haben. Dann gibt es einen 11% Gutschein am Ende, der für 2 Tage gültig ist. Und darüber können die Follower dann halt vergünstigt bei uns einkaufen. Und dieses Konzept haben wir versucht, mehr oder weniger 1:1 auf TikTok auch umzusetzen. Mhm. War aber nicht so erfolgreich. Wir haben nicht so wirklich eine Erklärung bis heute, aber es ist einfach anscheinend nicht nativ. Es ist einfach nicht das, wie TikTok funktioniert, so dass einer in die Kamera redet und sagt, so, hey, guck mal hier und guck mal da. Und was wir aber festgestellt haben, ist, dass die Leute, die sich nicht an unsere Briefings gehalten haben, deutlich besser performt haben, als die, die es genauso gemacht haben, wie wir es wollten.
Ja.
Und dann war daraus unsere Schlussfolgerung so, hey, wir dürfen nicht so viel Vorgaben machen. So, ne? Die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben aus einem Grund eine Reichweite und die sind aus einem Grund beliebt. So, lass die doch einfach machen, was sie wollen. So, die einzige Bedingung, die sie haben, ist so, sie müssen unsere Klamotte einbinden und der Rabattcode muss irgendwie eingebunden werden.
Ja.
So, und nachdem wir das so herausgefunden haben, ist auch die Performance deutlich nach oben gegangen. So, da hatten wir dann die ersten Hauls, die auch ihren Breakthrough hatten, wo wir Gewinne mit erzielt haben. So, also das war für uns dann irgendwie key zu sagen, hey, müssen die Zügel ein bisschen aus der Hand geben und die Creator einfach machen lassen.
Wie habt ihr die Creator ausgesucht, die an diesem Beutezug teilnehmen durften?
Also wir haben da für Instagram schon seit Jahren eine ziemlich große Datenbank aufgebaut, haben da unser eigenes Tool gebaut und sind da eigentlich sehr advanced auf dem Gebiet. Haben dann ein riesiges Tool, ich glaube, haben dann ein riesiges Team, knapp 60 Leute, die da sich mit diesen Halls beschäftigen. So.
60 Leute nur auf diesem Thema?
Ja, krass. Es ist halt bei uns auch, es ist bei uns tatsächlich im Performance-Marketing angesiedelt. Ne? Ja. Also das ist nicht mehr Content oder so, das ist wirklich knallhart gerechnet, wie diese Dinger funktionieren. Mhm. Durch die Erfahrung von den Leuten, wie sie Leute identifizieren können, haben die das auch händisch rausgesucht tatsächlich. Auch alle auf der Plattform gewesen und geschaut, wer ist da groß, wer funktioniert gut und dann einfach ausprobiert auch.
Und die dürfen sich dann ein Outfit aussuchen? Und
die kriegen einen Gutschein über einen bestimmten Wert. Das ist immer so ein bisschen dran gekoppelt, wie groß die sind, wie teuer die sind.
500 Euro vielleicht?
Vielleicht so ungefähr, ja, genau. Ja. Und können dann halt dafür shoppen, was sie wollen.
Ach, mal gucken, also wenn ich demnächst About You Klamotten auf LinkedIn trage, wisst ihr Bescheid, wo ich das her habe. Was du ja eben erzählt hast, das ging ja ungefähr so um über ein halbes Jahr. Also immer diese Creator-Strategie, immer diese organischen Geschichten und dann jetzt diese Verlängerung ja dann auch schon mehr Richtung Performance-Marketing eigentlich immer mit diesem Content. Wie habt ihr dann weitergemacht?
Ja, also wie schon gesagt, ne, diese Teams haben mehr oder weniger, natürlich haben wir uns immer ausgetauscht, was wir gerade so machen, aber haben eigentlich autark voneinander diese Sachen gemacht. So. Und dann kam irgendwann für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, so hey, wir sind jetzt alle an einem Punkt so, wo wir verstanden haben, wie es in unserem Ressort funktioniert und haben uns dann einmal zusammengesetzt und gesagt so, hey, okay, das können wir leisten, das könnt ihr leisten, das könnt ihr leisten. Es muss jetzt mal eine gescheite Strategie hin. So, das ist jetzt vorbei, dass wir sagen, das ist die neue Plattform, das ist jetzt einfach ein etablierter Kanal für uns. So, jetzt müssen wir mal strategisch reingehen und haben dann angefangen, wirklich eine Strategie und Ziele zu formulieren. Und haben uns dann dafür entschieden, dass wir 3 verschiedene Main Goals haben sozusagen. Wir haben halt einmal das Community Building, dann haben wir das Brand Building und dann haben wir wirklich die Performance. So, man kann das vielleicht noch ein bisschen runterbrechen, damit alle einmal ein bisschen verstehen, was wofür steht für das Community Building. Da geht es eigentlich wirklich darum, Follower aufzubauen und eine Community zu schaffen, die interagiert, die sich mit der Marke beschäftigt. Und da sind so unsere KPIs einmal, was kostet uns ein Follower, wenn wir den irgendwie durch eine Ad einsammeln? Mhm. Auch runtergebrochen vielleicht auch auf organische Produktionskosten.
Was kostet euch denn ein Follower, wenn ihr den per Ad zu einem About You-Follower auf TikTok macht?
Also du kannst es pauschal schwierig sagen, weil wir manchmal Ads haben, die wirklich nur auf Follower abzielen und du manchmal Ads hast oder Content hast, wo dann trotzdem wer als Follower konvertiert. Also du kannst eigentlich sagen, wenn du eine Ad hast, die wirklich darauf zielt und das ist ein gutes Creative, dann liegst du vielleicht so bei 20 Cent ungefähr. Wenn du irgendwie eine Ad hast, die auf was anderes zielt und dann Follower dabei abfallen, kann es auch mal 2,50 Euro sein. Also so, wenn du halt wirklich den CTA setzt, dann irgendwie vielleicht 15 bis 30 Cent und sonst halt einfach ein bisschen höher.
Das war also dann das erste Goal, also den Account dann eben mal wachsen zu lassen. Klappt ja auch ganz gut. Ich habe mal auf die Zahlen geguckt, da sind jetzt irgendwie über 280.000 Follower habt ihr auch, wenn Follower ja nicht so die Kern-KPI ja eigentlich auf TikTok sind. Aber wenn man das mal mit eurem Instagram-Account vergleicht, der ist ja gar nicht mehr so viel größer.
Ja, sind das ist richtig.
Knapp 400.000 Leute, glaube ich, immer. Also ich fand das beeindruckend, dass diese beiden Kanäle so nah beieinander sind.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Und dann vor allem ja auch eben, was die Kosten angeht, die du ja immer noch eben angesprochen hast, was Creatives angeht, was Ads angeht, irgendwie, oder jetzt eben halt, um Follower zu kaufen. Das sind echt Dinge, wo einem gerade mal so bewusst wird, wie attraktiv dann TikTok eigentlich als Kanal ist.
Voll, auf jeden Fall. Wozu man sagen muss, auf Instagram ist halt ein viel besserer Performance-Kanal nach wie vor. Und TikTok ist halt für Performance einfach nicht so stark, wohingegen das Community-Building auf TikTok einfacher ist als auf Instagram. Also das ist so ein bisschen so, das hält sich so die Waage, würde ich sagen.
Habt ihr auch diesen Hack probiert, den dann jeder Creator gemacht hat, als man sich nicht so sicher war im Zuge dieser Datenschutzgeschichte, ob TikTok nur abgeschaltet wird in Deutschland, dass ihr versucht habt, die Follower von TikTok auf Instagram zu konvertieren?
Nee, haben wir nicht gemacht. Wir sind ich persönlich bin eh nie ein Fan davon, so Plattformbrüche irgendwie zu erzeugen. Also man sieht das immer wieder, wenn man sagt so, hey, swipe up, um das ganze YouTube-Video zu sehen oder folgt uns jetzt auf TikTok, wenn du es auf Instagram postest. So, da passiert nie viel.
Oder Teil 2 auf Instagram und dann von Instagram wieder Teil 3 auf TikTok. Richtig gut. Ja, da hat man richtig Bock, das sich anzugucken.
Ja, voll. Da fühlt man sich gar nicht verarscht.
Nee, okay, aber ich hatte eben unterbrochen. Also irgendwie Goal 1 war immer irgendwie Community aufbauen. Das hat geklappt. Irgendwie habt ihr organisch geschafft und irgendwie mit einem Paid-Budget dahinter.
Genau, richtig.
Wie schnell ging das, so dieses Follower-Wachstum?
Wir können gleich noch einmal ganz kurz in unsere Fashion Week eintauchen, die wir gemacht haben. Das war für uns so ein bisschen so die Kick-Off-Kampagne, wo wir auch ein großes Budget für rausgehauen haben. Ich würde mal sagen, so dass wir auf einem Niveau waren, wo wir gesagt haben, okay, damit kann man jetzt arbeiten. Das waren so 3 Monate ungefähr.
Mhm, okay. Ja.
Genau. Zweites Goal ist das Brandbuilding, was man dann, Cost per Lifted User und Brand Awareness ist da so die Messung. Das wird dann immer mit Brand Lift Studies so alle 3 bis 6 Monate messen wir das einmal, wie da so die Erfolge sind. Mhm. Und das dritte Ziel ist die Performance. Da haben wir dann verschiedene KPIs, ne? Cost per Installation, also wie viele Leute, oder was kostet uns ein App-Download, Cost per Conversion, das sind, glaube ich, so die relevantesten KPIs, die wir uns da anschauen.
Spielt das Nutzeralter da eine Rolle? Also meine Überlegung war jetzt einmal, oder die Frage wäre jetzt einmal, wie alt ist der Durchschnittskunde bei About You? Weil du eben sagst, ja, die Kids auf TikTok, die Community da wird ja immer älter, das ist auch ein offenes Geheimnis.
Voll.
Aber im Schwerpunkt findet man da ja noch jüngere Zielgruppen. Mein Gedanke wäre jetzt eben halt, gibt es da ein Match, gibt es da eine große Diskrepanz und ist dann TikTok eher so eine Art Investitionskanal in zukünftige Kunden?
Nee, würde ich nicht sagen, weil du halt auch durch verschiedene Targets verschiedene Leute halt einfach ansprechen kannst. Ne? Mhm. Also wie du schon gesagt hast, so die Zielgruppe ist da, die für uns auch kaufrelevant und kaufkräftig ist. Oder? Ja. Ich würde sagen, der typische About You-Kunde ist 35, eher weiblich, sitzt im Umkreis der Metropolregion oder halt irgendwie in kleineren Städten. Ja. So, das ist so unser kaufkräftigster Kunde. Und der ist auch auf TikTok unterwegs. Mhm. Und den können wir da genauso ansprechen wie auf anderen Plattformen auch.
Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. HubSpot bietet eine CRM-Plattform für skalierbare Unternehmen, egal ob 20, seht ihr, ich kann nicht ablesen, deshalb kann ich auch richtig nicht gut Podcast-Werbung machen. Was ich aber machen kann, ist, ich kann richtig gut Produkte empfehlen, die ich richtig toll finde. Und das ist der Podcast, den HubSpot hat. Also HubSpot ist nicht nur eine mega coole CRM-Plattform, sondern die haben nämlich auch noch einen Podcast. Der ist auf meiner Playlist und den solltet ihr unbedingt abonnieren. Der heißt Podcast Digital Helpdesk, der kommt jeden Dienstag raus mit einem spannenden Interview. Und da bekommt ihr ähnlich wie hier Tipps zu CRM, Marketing, Vertrieb, Kundenservice. Die Hosts da sind Marvin Hinze, Jenny Lapp und Ben Hamanus. Grüße an die drei, gehen raus. Ihr macht einen richtig guten Job. Ich freue mich jedes Mal, eure Episode zu hören. Und die haben jetzt ein neues Donnerstagsformat. Ja, schade, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind. Die machen nämlich eine Kurzepisode. Digital Helpdesk Shorts machen die. Da knacken die ein Thema in ungefähr 10 Minuten. Und da kann man auch richtig wertvolle Insights und Learnings zum Thema CRM, Marketing, Vertrieb und Kundenservice mitnehmen. Also abonniert das Ding. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. HubSpot's Digital Helpdesk und immer eine neue Episode am Dienstag und am Donnerstag.
Dann lass uns mal zu der Fashion Week kommen, die du eben angesprochen hast, die ja so ein Startpunkt einfach war.
Ja, genau. Also wir machen als eins unserer großen Events die About You Fashion Week und haben da so ein bisschen ausgerufen, okay, das ist jetzt unser großer Aufschlag, so, weil wir vorher schon ein bisschen rumprobiert und so weiter und haben dann gesagt, okay, im Rahmen dessen haben wir ein bisschen mehr Budget zur Verfügung. Was machen wir denn überhaupt, um jetzt da mal unseren Aufschlag zu machen? Fashion Week ist ganz klassisch, wie ihr euch das alle vorstellt, ne? Verschiedene Shows von verschiedenen Marken, Models laufen auf dem Laufsteg. Das war damals im Januar 21 und voll in in Lockdown-Montur und wir waren so, ja, können keine Gäste haben, was machen wir denn? Dann haben wir uns erstmal dafür entschieden, Influencer, die auf TikTok groß sind, als Models für unsere Show zu buchen, dass wir die erstmal schon mal da hatten. Haben da 5 Influencer gebucht, haben dann eine Content-Strategie entwickelt, haben vor Ort ungefähr 50 Videos für unseren eigenen Account mit denen zusammen aufgenommen und haben auch noch Influencer, die zu Hause waren, auf die fertige Show sozusagen reagieren lassen. Also die haben Outfits nachgestylt, die haben sich dann Videos angeguckt von ihren Freunden beziehungsweise Kollegen, also den anderen TikTok-Creator und sagen so, oh mein Gott, hier Nick Kaufmann auf dem Runway, hätte ich nie gedacht, von TikTok auf die Laufstege der Welt, und haben halt so auch noch ein bisschen Buzz erzeugt und haben 2 Top-View-Placements noch dazu gebucht. Also wenn man die App öffnet, das erste Video, was dann angezeigt wird, was nicht im Feed ist, sondern halt einfach direkt aufpoppt. Mhm. Das haben wir 2-mal gebucht. Einmal zu Eingang der Fashion Week und einmal am Ende der Fashion Week. Und beides Mal mit dem Hinweis, hey, wenn ihr mehr von der Fashion Week sehen wollt, dann folgt About You. Das erste Placement war mit Loredana, der Rapperin. Und der zweite Top-View war mit Nick Kaufmann, einer der größten deutschsprachigen TikToker. Und wie gesagt, beides Mal mit dem Hinweis, hey, folgt About You.
Wie teuer ist so ein Placement?
Damals waren es, glaube ich, 80.000 Euro. Mittlerweile sind es, glaube ich, 120.000 Euro.
Warum habt ihr keine Hashtag-Challenge parallel noch gemacht? Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, vielleicht die Fashion Week.
Ja.
Hashtag-Challenge.
Ja, ich glaube, ich persönlich habe noch keine coole Corporate-Hashtag-Challenge gesehen. Das wirkt immer alles sehr ausgedacht. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von diesem Format. Mhm. Viele benutzen dann den Hashtag auch einfach, um gerade die Reichweite abzugreifen, liest ihn dann, aber ist gar keine Participation irgendwie an der Challenge. Mhm. Und ich finde es einfach sehr, sehr schwierig, da für eine Marke was Glaubhaftes in irgendeiner Art von Challenge irgendwie umzusetzen.
Hat auch einen guten Vorteil, dass du aufgrund des, wenn das nicht hinhaut, eben halt dann den Hate auch sehr gut finden kannst, aufgrund des Hashtags.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Stimmt, ja. Aber nochmal zu dem zurück, was ihr ja gemacht habt. Das ist ja eigentlich wie so ein Ansatz in About You, wie man halt sehr häufig fährt, dass ihr euch ja im Vorfeld überlegt habt, wie könnt ihr eben halt irgendwie organisch euer Event verlängern. Und das scheint ja sehr gut gelungen zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man auch wenn man jetzt einen Account macht, immer ein bisschen bedenken sollte, haut einfach raus. Also jetzt nicht unüberlegt, aber da ist wirklich mehr. Mhm. So, diese 50 Videos haben wir in 3 Tagen veröffentlicht. Ja, wir haben einfach rausgehauen. Alles in unsere, in die Ads reingehauen, gegeneinander ausliefern lassen, was am besten performt hat, wurde einfach ausgespielt. So. Mhm. Und ich glaube, da darf man sich dann auch nicht zu schade sein, einfach mit dem Handy drauf zu halten, kurz vorne und hinten abzuschneiden und sagen, raus jetzt. Mhm.
Ja. Verlängert ihr immer euren Content mit Ads? Das klang jetzt
so. Ja, machen wir immer. Ja.
Das ist dann dieser Prozess, den du eben beschrieben hast. Also die Kreation, dann eben halt das Normal dann über den Account läuft, dann kommt das Performance-Team und baut dann halt ein Ad-Set drauf.
Genau, richtig, ja. Mhm. Ja. Und da ist es auch so, dass wir nicht sagen, hey, wir müssen jetzt jedes Video ausspielen mit, keine Ahnung, x 100 Euro, sondern die kommen alle gegeneinander, werden die getestet, so dass wir daraus dann auch einfach ein bisschen bessere Learnings machen können, weil du einfach noch mehr Insights hast auf Performance-Ebene, wenn du die Insights von den Ads hast, um dann halt unsere organische Strategie einfach ein bisschen weiter zu betreiben. Auch um zu bewerten, hey, mit welchen Creatoren arbeiten wir weiter, welche tauschen wir vielleicht aus, gibt immer Insights für uns.
Wie ist das denn mit den Targeting-Möglichkeiten auf TikTok? Hat sich da was getan?
Ja, also wir sind generell, wenn wir Kampagnen ausspielen, sind wir eigentlich immer sehr broad unterwegs. Ne? Also wir wollen es eigentlich möglichst vielen Leuten ausliefern, aber die Targeting-Möglichkeiten werden immer besser. Interessentargeting, Altersgruppentargeting, eigentlich was du von allen anderen Plattformen auch kennst, von allen anderen Ads-Managern, gibt's auf TikTok auch. Also da steht das, würde ich sagen, mittlerweile nicht mehr viel anderen Plattformen nach. So.
Ist das mit dem Pricing im Ads-Bereich? Kannst du da was zu sagen?
Bin ich kein Experte, da müssten wir mal unsere Performance-Kollegen fragen. Mhm. Also wir sind auf CPM-Basis, sind wir günstiger unterwegs als auf anderen Plattformen. Wenn wir uns aber zum Beispiel Completions angucken, dann sind wir immer noch ein bisschen teurer als YouTube. Also es ist wirklich, je nachdem, was du dir anschaust, ist einfach mal mehr, mal weniger.
Aber scheint ja ein interessanter Kanal zu sein.
ist auf jeden Fall ein interessanter Kanal für uns. Man muss ja auch bei uns da sagen, ne, da kann jetzt vielleicht nicht das mittelständische Unternehmen jetzt sagen, so, für uns ist auch wichtig, einfach mit dabei zu sein. Mhm. Ne? Also das kann man halt auch, da darf man auch nicht vergessen. So, ne? Also wir können uns auch nicht erlauben, nicht da zu sein.
Wie viele Leute arbeiten bei euch auf dem TikTok-Thema?
Ich würde sagen, das sind so 30 Leute ungefähr.
30 Leute?
Ja.
Es ist ja nur ein TikTok-Account, ihr habt keine nationalen noch, oder?
Doch, wir haben 6 TikTok-Accounts mittlerweile.
Mhm. Ja. Aber 30 ist ja schon ist richtig Masse.
Ist schon richtig Masse. Die arbeiten nicht 100% da drauf, die haben auch noch andere Aufgaben, aber so 30 ja. Leute sind da involviert, ja.
War das so ein Wachstum auch aus der Fashion Week, dass ihr dann da immer nochmal Prozesse hinterfragt habt, irgendwie aufgrund des großen Follower-Wachstums, was ihr da erzielt habt?
Ich glaube, das ist einfach der Schritt gewesen von, hey, das ist ein neuer Ausprobier-Channel zu, das ist jetzt ein etablierter Channel, weil auch auf den anderen Channels arbeiten so viele Leute, das sind dann teilweise die gleichen, aber wenn du mal überlegst, für den organischen Content, für 6 Kanäle brauchst du, auf verschiedenen Sprachen brauchst du erstmal 6 Leute, die diese Accounts alleine betreuen, Community-Management machen und so weiter. Leute, die sich um die Influencer kümmern, die den Content für uns anliefern, die Influencer-Kooperation, das Performance-Team. Also das ist schon eine Menge Holz, was da weggeschafft werden muss.
Um euch jetzt mal abzuholen, weil ich habe das Datum gerade hier stehen. Also alles, was Marius gerade erzählt hat, irgendwie ist das haben die in 9 Monaten gemacht. Das finde ich ist auch nicht lange.
Ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, da war auch einfach so ein bisschen Key, dass alle richtig Bock hatten. Ne? Ja. Also muss man wirklich sagen, so wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, alle sind auf der Plattform unterwegs gewesen und haben da einfach versucht, ihr Ressort so hochzuziehen, wie es nur eben geht. Hm.
Jetzt lass uns das mal noch ein bisschen umdrehen und mal gucken, eben mal, wenn sind ja immer dafür hier, damit Leute mal auch was lernen, dass sie mal dann auch selber nachbauen können. Nicht jeder hat ja 60 Leute eben halt jetzt gerade mal zur Verfügung, um eine multinationale TikTok-Strategie zu bauen. Warum TikTok ein relevanter Kanal ist, hast du jetzt schon ein paar Mal erklärt. Wie starte ich denn einfach auf TikTok als Brand durch?
Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee, mit Creatern zusammenzuarbeiten, weil die nehmen dir einfach eine Menge Arbeit ab, was das Knowledge angeht erstmal und die haben einfach ein Gespür für die Plattform. So. Dann glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass man so mit diesen 3 verschiedenen Säulen einfach arbeitet. Ne? Dass man sagt, hey, wir haben Ads, wir haben organischen Content, den wir vielleicht über Creator abbilden lassen und Influencer, das kann man, glaube ich, noch am ehesten vielleicht weglassen, um einen eigenen Account aufzubauen. Dann würde ich auch sagen, ist es wichtig, so ein Grundrauschen zu erzeugen, dass man sagt, so, ne, hey, wir haben hier wirklich durchgehend Content, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie unserem Account folgen. Und ich glaube, das ist so sehr, sehr abgedroschen. Das ist ja auch der Slogan von TikTok. Make TikToks, not ads.
Ja.
So, das ist, glaube ich, einfach auch nach wie vor noch key. So, lass die Leute nicht dein Produkt in die Kamera halten. Lass die nativ damit interagieren. So, das ist, glaube ich, Goal einfach für eine Strategie. Und dann, wenn man so diese Basis, glaube ich, abgedeckt hat, dann ist es wichtig, Leuchttürme zu schaffen, dass man sagt, hey, einmal im Quartal denken wir uns eine Kampagne aus, arbeiten da vielleicht mit ein bisschen größeren Creatoren zusammen oder haben einfach Content, der ein bisschen heraussticht, wo die Community ein bisschen mehr interagieren kann. Und ich glaube, dann fährt man da schon ganz gut.
Was du da so erzählst, klingt bei mir automatisch nach Vollzeitkraft auf dem Kanal.
Ja, klingt bei mir auch danach.
Also das hat er, die gleiche Frage habe ich an die 2 gestellt im TikTok-Podcast, einmal, den wir dazu gemacht haben, und sagte, ja klar, wenn du das seriös machen willst, brauchst du da einfach so viel Manpower
auf dem Kanal. Ja, auf jeden Fall.
Ist schwierig in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, oder?
Ja, also ich glaube, wenn du jemanden hast, also es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Prioritätenfrage, ne?
Ja.
Also ich glaube, wenn du einen guten Social-Media-Manager hast, der hat dann seine anderen Kanäle vielleicht schon ganz gut im Griff und hat dann auch Bock und Verständnis dafür, sich mit TikTok auseinanderzusetzen. Ich glaube, dann ist es auch so ein bisschen Expectation-Management, ne? Mhm. Wenn du sagst so, hey, opfer doch mal 25% deiner Zeit, so dann kannst du auch nur 25% von deinen eigentlichen Erwartungen, was der Kanal erreichen soll, erreichen. So, ne? Ich glaube aber schon, dass man da auch was aufbauen kann, was mit einer Teilzeitkraft möglich ist, aber natürlich dann halt nicht in dem Maße, wie es einer schafft, der sich dann nur damit beschäftigt.
Jetzt schon so bei dem Pitch, wenn der Social Media Manager zu seinem Chef geht und sagt, wir sollten halt irgendwie TikTok machen, dann wäre aber so die Strategie, die er da vorstellen würde, einmal die auf diesen 3 Säulen beruht, die du ja eben beschrieben hast. Und dann, dass man aber nicht auf den Sale geht bei all dem, was man tut, sondern wirklich auf den Community-Aufbau.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir werden in Zukunft von TikTok auch eine krasse Weiterentwicklung in den Ad-Produkten sehen, die viel, viel mehr auf Performance geht. Mhm. Ne, dass man Produkte verlinken kann, dass man vergleichbar mit dem Swipe-Up bei Instagram Stories, dass man Möglichkeiten hat, einfach die Leute aus der App raus zu bewegen auf einen Performance-Kanal. Mhm. Aber bis dahin werden auch wahrscheinlich noch ein paar Monate vergehen und dann, bis die Community sich daran gewöhnt hat, dass sie aus der App rausgehen und das vielleicht als Shopping- oder Inspirationskanal sehen. Das dauert noch ein bisschen. Deshalb ist gerade, glaube ich, Brand-Building und Community-Building einfach so key.
Und ich glaube, Nachhaltigkeit spielt da auch eine große Rolle. Also mein Beispiel, was ich dir gerade vor aktuell im Kopf habe, ist der ABBA-Account. Also als sie ihr Album rausgehauen haben, haben die sehr schnell über 1 Million Follower aufgebaut. Da sieht man dann aber recht halbherzige TikToks, die da entstanden sind. Und man sieht auch, dass die Protagonisten gar nicht wissen, was sie da tun. Die waren sehr erfolgreich, die haben diesen Erfolg nicht nachgelegt. Und dieser Account liegt jetzt da brach. Der macht trotzdem, glaube ich, pro Woche so 100.000 Follower, die dazukommen. Aber da passiert einfach.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so, das hast du eben auch schon angesprochen, ne? Follower sagen ja nicht so viel bei TikTok, ne? Du kannst dir durch 2, 3 virale Videos eine mega, mega Following aufbauen, aber auch das bedeutet nicht, dass deine Follower deine Videos sehen. Also das ist so ein bisschen ein Trugschluss, dass wenn du sagst, hey, ich habe eine große Reichweite, deshalb sind meine Videos erfolgreich. Nee, das heißt, dass ein paar deiner Videos erfolgreich waren und Leute gedacht haben, okay, ist eine gute Idee, dem Account zu folgen. Aber der TikTok-Algorithmus steuert ja wirklich auch so aus, dass wenn ein Video gut ist, dann sehen es viele Leute. Wenn ein Video schlecht ist, dann sehen es einfach nicht so viele Leute.
Warum ist dann trotzdem eure Kern-KPI das Followerwachstum auf dem Kanal?
Weil das sagt, wie viele Leute unseren Content, den wir mal ausgespielt haben, gut fanden. Mhm.
Habt ihr live schon Sachen mal ausprobiert, also dass ihr live in den Livestreams seid?
Ja, also wir haben das ein bisschen anders gemacht, als das gerade normalerweise auf TikTok funktioniert. Wir haben Live-Shopping gerade bei uns im Shop angefangen. Großes Thema, vielleicht nochmal ein Thema für eine neue Folge.
Geile Idee, verstehe ich nicht, warum das nicht schon längst alle Leute machen. Ja. Es funktioniert im Fernsehen, warum nicht woanders?
Voll, ich glaube, das ist was, wovon wir in den nächsten 24 Monaten sehr, sehr viel sehen und hören werden. Auf jeden Fall haben wir das im Rahmen der jetzigen Herbst-Winter-Fashion Week auf aboutyou.de gemacht und haben da die Gäste, die auch ein TikTok-Following haben, auf TikTok live gestreamt parallel. Ja. Und damit auch ganz gute Ergebnisse erzielt. So. Also wenn da auch sehr algorithmusgesteuert natürlich, wenn da TikTok sieht, okay, die Leute kommentieren im Chat, da ist ein Engagement da, dann wird das wirklich sehr, sehr gut ausgesteuert. Und deshalb vielleicht auch kleiner Tipp so an alle, wie auf allen anderen Plattformen, immer die neuen Produkte ausprobieren. Ne? Das ist immer das, wo dann die meiste organische Reichweite noch freigegeben wird.
Und ihr habt dann da wirklich so eine Art TikTok-QVC gemacht, oder wie sah das aus?
Ja, also eigentlich, der Livestream war eigentlich bei uns in der App und da konntest du die Produkte halt wirklich direkt in den Warenkorb legen. Und wir haben dann quasi das gleiche Signal nochmal einmal an TikTok rausgegeben.
Donations von den Followern dafür gekriegt?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Nächste Mal vielleicht, wenn wir ein bisschen betteln.
Mhm. Kannst du sagen, wie gut das geklappt hat?
Ja, also wir waren eine halbe Stunde live insgesamt. Ja. Ich glaube, das ist bei TikTok nicht so viel, wenn ich mir anschaue, wie lange da einige Creator zwischendurch live sind. Aber hatten da dann zu Peaks auch 2500 Zuschauer live, was schon, finde ich, eine echt gute Nummer ist.
Da findet man 2500 Leute, die freiwillig deinen Werbefernsehen angucken. Also
ja, voll, auf jeden Fall.
Das ist mal so polarisiert zu sagen. Ja.
Ja.
Richtig gut.
Und vor allen Dingen fürs erste Mal, ne? Also das war für uns schon cool zu sehen.
Was sind gerade so Trends, neue Entwicklungen? Du hast eben neue Ad-Formate angesprochen, auf die man sich vielleicht schon freuen darf. Was sind da gerade so Innovationen, die du auf der Plattform siehst, die man sich unbedingt mal anschauen sollte?
Also ich glaube, wenn wir uns inhaltlich das Ganze anschauen, dann ist es vor allen Dingen, dass es mehr Storytelling gibt als vor noch ein paar Monaten. Also das, was wir am Anfang bei den Halls nicht so gut funktioniert hat, dass Leute in die Kamera reden, das ist immer mehr geworden. Also diese Mini-Vlogs innerhalb von 30 Sekunden, einen ganzen Tag, eine ganze Woche zu erzählen, also das ist inhaltlich deutlich, deutlich mehr geworden. Ich habe es eben schon angesprochen mit den Ad-Produkten, das wird immer advanceder, du hast immer mehr Reporting-Möglichkeiten, du hast immer mehr Targeting-Möglichkeiten. Auch das, was wir gerade schon besprochen haben mit dem Live-Feature, wird sehr, sehr gut ausgesteuert. Ich glaube, das sind so die größten Neuerungen, glaube ich.
Zumal du da ja auch eine Push-Notification bekommst, wenn jemand ja live ist, das finde ich noch cool. Also, weil ansonsten, das ist ja wichtig, wie du deine Follower ja auch erreichen kannst. Das war für mich so ein Indiz, das ist ein Punkt, wo Follower wirklich relevant sind, weil die werden ja benachrichtigt, wenn du live gehst.
Ja, voll, auf jeden Fall. Und wir stehen ja auch immer mit der Plattform im Austausch, so das Live-Feature ist für die was sehr im Fokus steht. Und auch dieses Live-Shopping wird da von denen sehr, sehr eng ins Auge gefasst. Und ich glaube, da kann man sich auch in Zukunft auf nice Produkte freuen.
wäre wirklich cool. Also wenn du da wirklich also Flächen irgendwie integrieren kannst, sag, klick mal hier, da kannst du da die Schuhe kaufen oder so. Also das ist ja also für euch ja auch speziell richtig geil. Also weil einfach den Laufsteg streamen. So.
Voll, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ähnlich wie bei Instagram, da steht ja Checkout bei Instagram auch irgendwie in den Startlöchern, erste Tests in den USA. Und ich glaube, darauf wird es auch bei TikTok dann hinauslaufen, dass man den Checkout direkt durch die App machen kann, das Produkt direkt in der App kaufen kann, einfach mit einer Anbindung an dein Warenhaus sozusagen und dann alles, ohne dass der Kunde überhaupt in deinen Shop gehen muss, direkt kaufen kannst in der Plattform.
Das ist krass, wie schnell das da geht im Vergleich zu Instagram.
Ja, aber muss auch sagen, die haben halt, also TikTok hat ihr Produkt für den Endkonsumenten trotzdem zuerst entwickelt. Also die haben dann schnell nachgezogen. Aber wenn ich mir überlege, wie der Ad-Manager noch vor anderthalb Jahren aussah und dass man quasi gefühlt für jede Ad, die man buchen wollte, seinen Partnership-Manager anrufen musste, so gefühlt, und einen Fax schicken musste, jetzt ein bisschen übertrieben, haben die das wirklich schnell gemacht, ja.
Das war ja damals, als der rauskam, wie gesagt, das war ja, wer davon einen Screenshot hatte oder da mal reingucken durfte, das war ja wie, also war ja wie eine VIP-Einladung.
Voll, auf jeden Fall, ja.
Und kommen wir mal zu unserer letzten Kategorie, die wir immer so machen, so diese Results to go. Lass uns mal eben halt mal einen so einen Quick-Bau-Plan vielleicht machen, eben halt für jemand, irgendwie für einen Brand-Account, eben halt, den man starten will. Was mache ich zuerst?
Okay, zuerst überlege ich mir, wie sieht der Inhalt aus, den ich veröffentlichen möchte. Was ist mein Produkt? Was sind vielleicht auch Arten von Videos, die ich machen möchte? Also jetzt nicht ein Video konkret anzeichnen, ne? In Sekunde 1 mache ich das, in Sekunde 5 mache ich das. Nee, sondern einfach mal überlegen, hey, mache ich einen Vlog? Mache ich ein Video, wo lustige Transitions zu sehen sind? Also einfach mal überlegen, was kann ich einfach machen? So, dann vielleicht Schritt 2, mit wem mache ich es? Mache ich es mit einem Creator? Mache ich es vielleicht sogar mit jemandem aus meiner Firma? Vielleicht auch gerade für, wenn ich jetzt Wissen vermitteln möchte, ne? Lernen mit TikTok ist auch ein Riesenthema, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch einen Experten aus den eigenen Reihen dort zu haben. Mhm. Genau, also Inhalt, dann überlege ich mit wem. Dann ein Budget natürlich festlegen, ne? Und wofür gebe ich das Budget aus? Wie viel geht eigentlich in meine Creation und wie viel geht da rein, dass ich das Video pushe, dass Leute das auch sehen? Ich glaube, das ist so wirklich die Grundlage. Dann schaue ich mir an, wie planen wir vielleicht das erste halbe Jahr und überlegen uns da, wie ich eben schon gesagt habe, 2 Leuchttürme. Und was können diese Leuchttürme sein? Was sind das für Kampagnen? Was habe ich den Leuten zu erzählen? Und wie viel Budget habe ich natürlich auch dann für diese Kampagnen, um ein bisschen mehr Leute zu erreichen? Und was sind dabei dann auch meine Ziele?
Ein Punkt, der dich vielleicht noch, weil du ihn angesprochen hast, das ist ja Creator-Marketing oder Influencer-Marketing. Man weiß ja gerade gar nicht mehr, wie man es genau nennen soll.
Ja.
Hast du da noch ein paar Erfahrungswerte, wie die Arbeit mit Creatern auf TikTok ist im Vergleich zu anderen Plattformen? Ist das ein anderes Arbeiten, braucht man ein anderes Briefing? Ist die Ansprache dann eine andere, läuft über die Plattformen oder wie sieht das aus?
Also es gibt zum Beispiel den TikTok-Creator-Marketplace, wo man erstmal relevante Influencer für sich identifizieren kann. Ich glaube, das ist schon mal immer eine erste gute Anlaufstelle, um Leute zu finden. Mhm. Man muss dazu sagen, da müssen die Influencer sich anmelden. Also du findest nicht alle Influencer, die auf der Plattform sind, aber das ist schon mal ganz gut fürs Raussuchen auch von den Influencern. Dann ist die Ansprache eigentlich ziemlich ähnlich zu Instagram und anderen Plattformen, weil die Branche sich oder die Creator sich dort auch im letzten Jahr super professionalisiert haben. Also jeder, der irgendwie, ja, sag ich mal, mehr als 200.000 Follower hat, der hat da auch ein Management, was man anschreiben kann, die sich irgendwie um eine saubere Kommunikation kümmern. Aber sonst auch die kleineren Influencer haben eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wo man dann einfach ein Angebot hinschicken kann, ein Briefing hinschicken kann und dann einfach mit denen aushandeln kann, was man da möchte.
Und ist da auch eine durchweg Professionalisierung eben halt in dem Bereich auch festzustellen?
Auf jeden Fall, ja.
Auch da wieder faszinierend, wie schnell das ging.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was man so ein bisschen sagen muss, ne, also die, also viele der erfolgreichen TikToker sind vielleicht noch ein bisschen jünger so und haben noch nicht so viel Business-Erfahrung. So, das ist dann vielleicht auch was, wo man sich ein bisschen darauf einstellen muss, dass dann vielleicht mal einen Tag keine Antwort kommt, wenn man halt wirklich mit wem Kleineres arbeitet, weil die noch andere Dinge zu tun haben, außer TikTok-Videos zu kreieren. So. Aber sonst ist das alles sehr professionell auch.
So, Marius, bevor ich dich dann vom Haken lasse, ne, hab ich noch 2 kurze Fragen. Zum einen, wie lange hängst du pro Tag auf TikTok rum und suchtet das bei dir genauso wie bei uns allen?
Zu lange, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, so an einem guten Tag 15 Minuten oder an einem schlechten Tag 3 Stunden.
Ja, der Algorithmus ist echt eine Bank, also irgendwie, um die Aufmerksamkeit deiner App zu halten. Das klappt echt gut.
Ja, vor allen Dingen auch, du likest 3 Videos und dann zeigt der Algorithmus dir wirklich nur noch das, was du sehen willst. Wirklich super smart. Und dann das unendliche Scroll-Hole, in das man dann fällt. Ja.
Den Begriff kannte ich noch nicht, also hat sich dafür mich auf alle Fälle gelohnt. Und allerletzte Frage, welchen Account sollte man sich mal angucken aus deiner Sicht? Also außer dem About You-Account natürlich.
Ja, ein Thema, was wir noch nicht angesprochen hatten während des Podcasts, ist Community Management.
Ja.
Und da ist Funny Frisch zum Beispiel extrem gut drin. Ne? Mhm. Die nicht nur unter ihren eigenen Videos kommentieren, sondern auch unter gefühlt allen Videos von Leuten, die Chips essen. Also wirklich sehr, sehr gut. Sollte man sich angucken, was die da machen. Und was ich persönlich sehr gut finde, einfach rein ästhetisch, die Videos performen nicht gut, aber ich kann das immer sehr, sehr gut Inspiration auch für unsere Videos daraus ziehen, ist der Gucci-Account. So, High Fashion Brand, kennen alle, aber schaue ich immer gerne rein, um wirklich für Fashion-Videos Inspiration zu finden.
Oder als Inspirationsquelle dann.
Genau.
Wo wir gerade noch eine Chance haben, willst du noch was zu Community Management sagen? Die Leute da draußen sind dir bestimmt dankbar.
Klar, können wir machen. Also wir machen gerade bei uns das Community Management mit einer Agentur zusammen tatsächlich. Das sind alles Jungs, die noch zur Schule gehen. Du hast halt irgendwie die Möglichkeit, ganz andere Ansprache zu finden als auf anderen Plattformen. Weil also gerade wo wir das Community Management aktiv machen, das sind häufig irgendwie jüngere User. Wir kommentieren unter Videos, wo unser Hashtag gesetzt wird, wo wir verlinkt werden. Manchmal auch einfach unter trendenden Videos. Und das Schöne ist ja immer an unserer Marke so. Ne? Wir sagen ja immer, ne, it's about you. Es geht darum, ne, stolz zu sein, stolz zu zeigen, wer man ist und so weiter. Und das ist für uns immer sehr schön, Liebe zu geben. Ne? Also wenn wir halt einfach, wenn jemand ein Fashion-Video macht und wir sagen einfach, hey, wir lieben dein Outfit, mega, mega nice. So, das muss auch gar nicht viel sein, aber du kannst halt irgendwie sehr, sehr nice in Interaktion treten mit deinen Followern. Und das funktioniert, glaube ich, auch. Das ist für uns sehr, sehr schwer zu messen, wie viel davon zurückkommt. Aber wir sehen, dass unsere Kommentare super geliked werden, auch wenn ein Video, keine Ahnung, 10.000 Views hat und wir einen Kommentar darunter haben, der selbst irgendwie 500 Likes hat, so, dann ist es für uns immer anzeichen, okay, funktioniert ganz gut anscheinend.
Ist das ein Engagement-Treiber, damit das Video häufiger ausgespielt wird?
Also wir kommentieren ja unter unseren Videos eher Antworten darauf, aber klar, also wenn der TikTok-Algorithmus sieht, da sind Kommentare drunter, wird das Video besser ausgespielt, ja.
Auch spannend, wie relevant diese Sektion ist, weil das finde ich beim UX sehr spannend, weil du musst dich ja bewusst dafür entscheiden, aus diesem Video rauszugehen, um dich mit diesen Kommentaren zu beschäftigen.
Ja, voll. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen, das geht so ein bisschen auch in die Richtung YouTube Top Comment, wo das ja schon seit Jahren eigentlich ein eigenes Entertainment-Programm nochmal ist. Mhm. Hast du bei TikTok auch genauso, dass da Trends sind in den Kommentaren, was da Leute reinschreiben und so weiter. Also auch nochmal eine ganz eigene Welt, in die man abtauchen kann.
Marius, ich danke dir für ganz viele spannende TikTok-Insights und vor allem ja für diesen ersten Live-Termin hier. Hat richtig Spaß gemacht. Danke für die Backstage-Tour bei About You und ich freue mich auf alles, was da noch von euch kommt.
Vielen Dank, Rolf.
Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Wir freuen uns immer über euer Feedback zu der Episode. Könnt ihr entweder direkt bei Apple Podcasts da lassen mit ein paar Sternen. Das freut uns natürlich richtig. Oder ihr geht mit uns in die Diskussion und gebt uns Live-Feedback auf LinkedIn zum Beispiel zu der Episode. Die findet ihr auf der OMR Education Themenseite oder auch direkt bei meinem Profil. Marius freut sich bestimmt auch über Feedback dazu. Ich finde es richtig smart, was er eben hier gepitcht hat. Diese Vernetzung aus organischer und Page-Strategie. Würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ansonsten haben wir da natürlich auch einen passenden Report dazu geschrieben. TikTok Marketing for Brands, richtig cooles Teil geworden. Marius ist da auch mit am Start und noch viele andere, die ihr TikTok-Wissen mit euch teilen. Und vor allem, wenn euch das jetzt hier angezündet habt und ihr denkt, wow, ich würde gerne mal in die TikTok reingehen, holt euch das Ding vorher, lest das durch. Da habt ihr einen richtig guten Leitfaden, wie ihr TikTok als Brand für euer Marketing nutzen könnt. Den Report findet ihr auf omr.com/report und mit dem Gutscheincode Warenkorb, das wisst ihr, bekommt ihr auch noch 10% auf eure Ausgabe. Außerdem habe ich jetzt noch einen richtig wichtigen Hinweis in eigener Sache und dann spoilere ich euch noch, wer nächste Woche hier ist. Wir haben immer noch den geilsten Job der Welt zu vergeben und zwar ist die OMR Report Redakteurs- oder Redakteurinnenstelle halt noch frei. Heute heißt sie auf vollstem Körpereinsatz, denn ich bin mit meinem Kollegen Schüli hier in unserer Telefonkabine. Die ist ungelogen 1 Quadratmeter groß und man fühlt hier sekündlich die Temperatur steigen. Deshalb wollen wir hier gar nicht lange rumquatschen. Wir haben das letzte Woche schon mit Robert gemacht. Heute ist Schüli dran, der andere Redakteurskollege, mit dem du hoffentlich bald zusammenarbeitest. Schüli, erklär doch mal den Leuten da draußen, warum es einfach eine saugute Idee ist, bei den OMR Reports anzuheuern.
Also Punkt 1 ist auf jeden Fall schon mal, dass es sich um ein lebendiges Produkt handelt, das sich stetig weiterentwickelt und da hat man wirklich die Chance, so richtig aktiv mitzugestalten, mitzuverändern, Ideen reinzubringen und dieses Produkt einfach immer noch geiler zu machen. Und das funktioniert letztendlich nur in einem richtig guten Team und das kann ich über mein Team auf jeden Fall sagen, dass es nicht nur menschlich richtig, richtig tolle Leute sind, sondern die Leute auch einfach mega professionell sind. Und das macht die Zusammenarbeit nicht nur leichter, sondern natürlich auch viel, viel schöner. Und was dazu auch gehört, also erstmal die Zusammenarbeit mit den Kollegen, aber halt auch mit den Experten, mit denen wir ganz viel zusammenarbeiten. Das sind in der Regel auch richtig coole Leute, von denen man einfach unfassbar viel lernt. Und dieses gesamte Paket ist einfach Hammer, so dass man, ich wahrscheinlich sagt Rolf das auch immer, mit einem breiten Grinsen zur Arbeit gehen kann.
Und vor allem mit keinem außer dir streite ich mich so gerne um Kommata und ähnliche Dinge. Also irgendwie nutzt einfach die Chance, kommt hier an Bord. Ist echt, also ich kann es wirklich sagen, der geilste Job, eben halt, den ich jemals hatte. Und ihr wisst ja eben halt, wenn wir es schaffen, mit dieser Role hier 3 Bewerbungen zusammenzukriegen, hat Juli ein dekadentes Mittagessen gewonnen. Also irgendwie supportet diesen Mann, der hat es verdient. Bewerbung bitte an bewerbung@omr.com. Wir packen den Link zu der Stelle auch nochmal in die Shownotes und dann freuen wir uns über Post von euch. Bis dann, ciao, ciao.
Hier ist noch Platz in der Kabine, komm rein.
Also hört auf Juli, supportet ihn beim gratis Mittagessen und bewerbt euch hier bei den OMR Reports. Spoiler, den löse ich noch auf. Nächste Woche ist Tarek Müller wieder zu Gast. Da ist es zum 11. Mal, Sync with Tarek, und wir reden über Risiken. Das heißt einmal, wie geht der About You-Chef Risiken ein, wenn es um Marketing-Themen geht. War richtig spannend, die Episode, da habe ich auch eine ganze Menge mitgenommen. Also abonniert am besten jetzt den Kanal, dann verpasst ihr auch die nächste Episode nicht. Ich bin Rolf, das war OMR Education für diese Woche. Ich sage Tschüss aus Hamburg, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.